Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt nicht viele Politiker, bei denen die Menschen zuerst den Nachnamen nennen und erst danach die Partei. Bei Wolfgang Bosbach ist das anders. Vielleicht, weil er nie den Eindruck vermittelt hat, jemand anderes sein zu wollen. Vielleicht, weil er auch dann widersprochen hat, wenn es unbequem wurde. Oder weil man ihm selbst dann zugehört hat, wenn man seine Meinung nicht teilte. Mich interessiert heute aber nicht zuerst der Politiker. Mich interessiert der Junge aus Bergisch Gladbach, der junge Mann, der zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machte, mit Anfang 20 einen Supermarkt leitete, später auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholte, Jura studierte und schließlich über 2 Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern des Deutschen Bundestages gehörte. Mich interessiert, was einen Menschen prägt, woher Haltung kommt, wie Krankheit den Blick auf das Leben verändert und warum manche Menschen Vertrauen genießen, obwohl sie nicht immer Zustimmung bekommen. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch und daher auch herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Wolfgang Bosbach.
Ja, danke für die Einladung, Herr Puchter. Ich hoffe, wir haben ein angenehmes, zielführendes Gespräch.
Na, also zielführend und angenehm, das wird es definitiv, da bin ich mir sicher. Lieber Herr Bosbach, wenn Sie heute auf den Deutschen Bundestag blicken, vermissen Sie ihn oder sind Sie ganz froh, diesem nicht mehr so wirklich anzugehören?
Ich bin selber überrascht, dass ich ohne romantische Gefühle nach Berlin reise und auch am Bundestag vorbeifahre. Also ehrlich gesagt, so einmal im Monat würde ich ja gerne noch mal ans Rednerpult gehen. Aber alles hat seine Zeit. Ich war dort 23 Jahre, 6 Jahre in Bonn, 17 Jahre in Berlin. Ich habe so ungefähr alles erlebt. Positiv wie negativ, was man als Berufspolitiker erleben kann. Und man muss auch loslassen können. Und die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, ist mir nicht leicht gefallen. Aber rückblickend, es war die richtige.
Ja, also Sie waren in Berlin sehr umtriebig und das meine ich jetzt absolut positiv, sehr gut vernetzt, immer unterwegs. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, als Sie im Herbst 2014 zu Gast waren an meiner alten Wirkungsstätte, dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Da hatte ich das große Vergnügen, Sie auch mal so ein bisschen herumführen zu dürfen und habe Sie damals schon als sehr eloquenten, sehr, direkten Menschen kennengelernt und das wirklich absolut angenehm gedacht, der immer das sagte, was er auch dachte.
Ich kann mich noch gut erinnern, denn ich war fasziniert von dem Blick hinter die Kulissen des fantastischen Revue-Theaters. Und ich glaube, wenn man im Plüsch sitzt, im Publikum, dann hat man keine richtige Vorstellungskraft davon, welche Mühe, welche Arbeit, welche Ideen man haben muss, um eine so tolle Show auf die Beine zu stellen.
Da bin ich ganz bei Ihnen und ich freue mich vor allem, dass wir uns jetzt 12 Jahre später an anderer Stelle wieder hören und dass es Ihnen zumindest, was man so mitbekommt, erstmal ganz gut geht. Das freut mich sehr.
Wir tun mal so. Ich kann mich auch nicht beklagen. Alles gut.
Ja, das ist schön. So, jetzt kommen Sie ja aus Bergisch Gladbach und wenn ich Sie mal so ein bisschen bitten darf, die Augen zu schließen, welches Bild aus Ihrer Kindheit in Bergisch Gladbach sehen Sie denn sofort vor sich, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Da muss ich nicht lange überlegen. Es ist die Straße. Also wie ich in den 50er Jahren eingeschult worden ist, der weiß das doch. Wir sind aus der Schule gekommen, wir haben den Ranzen in die Ecke gestellt. Und dann gab es sofort den Drang, nach draußen zu gehen, aus 2 Gründen. Erstens völlig unbeobachtet von den Eltern. Und unfassbar viele Kinder waren damals bei uns auf der Straße. Und da sind Freundschaften entstanden, die jedenfalls teilweise bis heute noch halten.
Ja, und ich glaube, Sie werden bestimmt auch damals Willibert Krüger irgendwann mal kennengelernt haben. Der war ja einer der größten Unternehmer auch in der Region.
Ja, den habe ich ja noch kennengelernt, als er für meinen Heimatverein SV 09 Bergisch Gladbach Fußball gespielt hat. Das war ein ganz guter Fußballspieler. Und später wurde er dann durch einen unglücklichen wie glücklichen Zufall ein erfolgreicher Unternehmer, der tausende Arbeitsplätze geschaffen hat, weil seine Tante verstorben ist, die kinderlos war und einen Getränkehandel hinterlassen hat. Und daraus ist dann im Laufe der Jahrzehnte, Willibert Krüger lebt ja nicht mehr, Gott hab ihn selig, ein weltweit agierendes Unternehmen geworden.
Genau, und er hat, ich glaube, Anfang der 70er Jahre in einer Garage in Bergisch Gladbach auch den Zitronentee erfunden als Instant-Getränk. Das verbindet uns nämlich auch ein bisschen, denn für Krüger habe ich damals sogar temporär mal die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit extern begleiten dürfen.
In Bergisch Gladbach?
Ja, ich war oft im Industriegebiet, da roch es immer nach Schokolade.
Ja, das mein Elternhaus ist ganz in der Nähe und wir wussten, wenn es so nach Vanille oder nach Schokolade roch, die Firma hat gut zu tun.
Ja, genau. Also ich verbinde... Ich
Markus, ja? Sein Sohn, Mark Krüger.
Das stimmt, Mark Krüger, genau.
Ich glaube, Papa Krüger wäre mächtig stolz auf seinen Sohn.
Das wäre er auf ihn. Und er hat ja auch viel gemacht, auch für die Arche und viele Spendenschecks übergeben und so weiter. Also war ein großartiger Mann und Unterstützer der Region. Also Sie merken schon, so ein bisschen mit Bergisch Gladbach bin ich auch verbunden. Ich habe in Köln auch mal gelebt und kenne das Rheinland ganz gut. Aber Sie sind ja 1952 in Bergisch Gladbach geboren. Und was hier auch so ein bisschen ausmacht, Sie sind einer der wenigen bundesweit bekannten Politiker, die ihren Lebensmittelpunkt während der gesamten politischen Karriere auch beibehielten. Was bedeutete denn oder was bedeutet Heimat für Sie nach wie vor?
Ja, das stimmt. Ich bin alles andere als ein Weltenbummler. Ich bin hier in Bergisch Gladbach, also im Schatten des Kölner Domes, geboren, aufgewachsen und lebe hier im Ortsteil Herkenrath, also ländlich, sittlich, wenn Sie so ein bisschen das Bergische Land kennen.
Ja.
Vorletzte Haus in Bergisch Gladbach, danach kommt schon die Gemeinde Kürten und danach geht es in die Tiefen des Bergischen Landes. Was bedeutet das? Erstmal Vertrautheit. Vertrautheit der gesamten Umgebung, Familie, Freunde, aber auch Erinnerungen, Ruhe zu sich kommen. Also ich habe ja nach dem Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin die Stadt Berlin permanent wachsen sehen. Also eine faszinierende Metropole. Vielleicht die einzige Weltstadt, die es in Deutschland gibt. Hamburg könnte man noch dazu berechnen und mit Abstrichen München.
Ja.
Aber es war nie meine Stadt. Meine Stadt war immer Bergisch Gladbach. Jetzt kann man sagen, das ist aber Provinz und das stimmt auch, auch wenn die Stadt 110.000 Einwohner hat. Aber das passt für mich, es ist überschaubar und da fühle ich mich wohl.
Ja, aber das hat ja alles auch immer seine Vor- und Nachteile, denn wenn man sich kennt, ich kann mir vorstellen, Sie standen ja dann auch sehr früh im Blickfeld der Öffentlichkeit. Wie oft standen denn vor Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung Menschen, die Sie nicht kannten, die vielleicht jetzt nicht so schöne Sachen mit Ihnen vorhatten?
Also das hat es gegeben, aber ich selber war da nicht zu Hause. Ich bin sowieso eher selten zu Hause. Also jetzt zum Beispiel erwischen Sie mich tatsächlich zu Hause. Das ist für mich wirklich wie Urlaub. Ich bin im Jahr so 200 bis 250 Tage unterwegs. Und wenn ich nach Hause komme, genieße ich das sehr. Die herrliche Ruhe hier, die Schönheit der Landschaft. Und wenn ich möchte, bin ich auch in 20 Minuten in Köln.
Ja.
Aber Das habe ich mir insgesamt schlimmer vorgestellt, weil es meinen Vorgänger hier im Wahlkreis mehr erwischt hat als mich. Also mit unerbetenen Besuchen, unerfreundlichen Ereignissen rund ums Haus. Kann auch daran liegen, dass ich gar nicht so leicht zu finden bin. Also selbst wenn man Adresse und Hausnummer kennt, das Haus muss man erstmal finden.
Na, das mit dem vorletzten Haus da hinten ganz links oder wie Sie es mir gesagt haben, das ist dann doch nicht so einfach. Okay, gut. Aber das war's dann erstmal mit dem Urlaub, denn jetzt haben Sie mich ein paar Minuten an der Backe, lieber Herr Bosbach. Ihre Eltern konnten ja vermutlich nicht ahnen, dass Ihr Sohn einmal zu den bekanntesten und das darf man schon auch sagen, zu den beliebtesten Politikern Deutschlands gehören würde. Was haben Sie denn von Ihren Eltern fürs Leben mitgenommen?
Nur zur kurzen Erklärung, meine Mutter hat und hat immer noch, Mama ist 98, aber durchaus noch rege. Mein Vater lebt leider nicht mehr, ist 94 Jahre alt geworden. Ich glaube, von dem habe ich das politische Temperament. Er war unfassbar politisch interessiert bis in die letzten Tage seines Lebens hinein. Der hat jeden Tag lange, lange die Zeitung gelesen, aber wirklich jede Zeile. Der war unfassbar gut informiert. Ich glaube, er wäre gerne an meiner Stelle Bundestagsabgeordneter geworden. Aber es ist weniger die Politik im Hause Bosbach, sondern es sind die ganz einfachen Regeln des Lebens. Also Ehrlichkeit, Anständigkeit, keine halben Sachen machen, Bodenständigkeit und vor allen Dingen sich Vertrauen erwerben. Das ist die wichtigste Währung in der Politik.
Ja, die ist leider so ein bisschen gefühlt verloren gegangen, aber da sprechen wir vielleicht gleich noch ein bisschen dazu. Ihr Vater arbeitete ja als kaufmännischer Angestellter nach meinen Informationen und war später auch Personalleiter. Der musste also sehr früher auch mit Menschen umgehen. Hat er Ihnen das vielleicht auch so ein bisschen mitgegeben?
Das weniger. Das musst du dir selber erarbeiten. Man kann da Ratschläge geben, aber du kannst auf der Schule, in der Uni viel lernen, aber nicht Lebenserfahrung. Das geht nicht. Die musst du dir selber aneignen. Und dafür bin ich auch dankbar, dass ich meinen ganz bürgerlichen Beruf gehabt habe, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hatte. Wir treffen als Politiker Entscheidungen für über 80 Millionen Menschen und dann müssen wir auch deren Leben kennen. Also Respekt. Vor allem, die es mit jungen Jahren schaffen, sofort in den Bundestag zu kommen, ein Mandat zu erringen. Aber so ein bisschen Berufserfahrung, Lebenserfahrung kann nicht schaden.
Und Sie haben dann die mittlere Reife absolviert. Und jetzt kommt wieder eine Gemeinsamkeit. Sie haben dann eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, wie ich.
Ja, auch im Lebensmitteleinzelhandel.
Ja, also nee, Lebensmittel stimmt nicht ganz. Da muss ich mich korrigieren. Ich war im Baumarkt tätig, bei Hagebau.
Ja. Nee, ich bin tatsächlich im ersten Beruf Lebensmitteleinzelhandelskaufmann geworden, habe die ganze Ausbildung durchlaufen, auch Ausbildung zur Führungskraft und dann eben Leiter eines Supermarktes geworden, was lustig war, denn ich habe in einem Konzern von über 200 Filialen als Leiter ausgerechnet die Filiale bekommen, in der ich als Lehrling 5 Jahre vorher angefangen hatte. Da war auch noch die Verkäuferin, die mir jeden Abend um 5:45 den Besen in die Hand gedrückt hatte.
Oh je.
War ja noch Ladenschluss 6:30, um den Parkplatz zu kehren und der war nicht klein. Und deswegen sage ich auch heute gerne, und das ist durchaus ernst gemeint, Leute, geht mit euren Lehrlingen oder Auszubildenden anständig um, das könnten mal die Chefs werden.
Absolut richtig. Wie lange war sie denn dann noch im Geschäft tätig?
Nein. Es gab da keinen Streit, aber ich glaube, sie hat geschluckt, weil sie auch diejenige war, die, wenn ich mal mürrisch geguckt habe, immer den schönen Satz hatte, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja, das stimmt wirklich. Und auch da, ich könnte heute schon wieder schöne Geschichten erzählen. Mein Ausbilder hieß Gerd Dörding und der hat mich immer unterstützt. Und als ich dann später nach Berlin gegangen bin und am Friedrichstadtpalast angefangen habe, stand er irgendwann mal vor der Tür mit einem Kollegen von Hagebau, um mich zu überraschen nach all den Jahren. Also wir haben uns nie aus den Augen verloren, hatten auch am gleichen Tag Geburtstag. Und der meinte dann auch irgendwann zu mir, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Ja, man sieht sich immer zweimal.
Ja. Genau. Also Sie waren ja da Anfang 20, als Sie dann begonnen haben, eben den Supermarkt zu leiten. Was haben Sie denn damals schon über Menschen gelernt?
Das war gar nicht einfach, denn ich war von den Auszubildenden abgesehen der jüngste Mitarbeiter in einem damals doch relativ großen Markt, hatte dann Führungsverantwortung für das Personal und vor allen Dingen Umgang mit Kunden. Und eins lernst du am ersten Tag, die Menschen, Die gibt es überhaupt nicht. Auch in der Politik habe ich ja gehört, die Menschen erwarten das und das. Nein, die Menschen sind alle verschieden. Also ich will jetzt nicht übertreiben, es gibt keine 84 Millionen verschiedene Charaktere. Aber die Vielfalt der Meinungen spiegelt sich in der Vielfalt der Charaktere der Menschen wider. Die haben keineswegs nur alle einheitliche Wünsche und Erwartungen an die Politik.
Ja. Hat Ihnen denn diese Zeit später auch in der Politik geholfen?
Ja, vor allen Dingen ein Punkt. Ich hatte in der Ausbildung gelernt, damals gab es ja noch kein Internet, kein Smartphone, das gab es ja alles noch nicht. Ein unzufriedener Kunde sagte 7 anderen. Also die Reklamation eines Kunden ernst nehmen. Und das habe ich auch immer sehr ernst genommen. Ich habe allen Mitarbeitern gesagt, wenn reklamiert wird, bitte den Chef fragen. Ich mache das selbst, möchte die Gespräche führen. Und dann, wie so oft im Leben, mal berechtigt, mal unberechtigt, aber alle ernst genommen. Gescheitert bin ich dann bei einer Reklamation einer Flasche Asbach, die angeblich nicht gut war, aber zu 2/3 schon leer. Das war ein älterer Herr, das will ich nie vergessen. Wir haben dann die Pulle bis auf den Boden geleert und am Ende war er auch der Meinung, so schlecht ist der Weinbrand gar nicht. Also und so habe ich es auch in der Politik gemacht, in den Bürgersprechstunden. Natürlich gibt es da mehr Kritik als Lob, aber du musst die Menschen ernst nehmen. Mal kann man helfen, mal kann man nicht helfen.
Ich dachte jetzt gerade, Sie meinen das mit dem Weinbrand, mit der fast ausgetrunkenen Flasche in der Bürgersprechstunde. Es bezog sich auf was anderes, dann bin ich ja beruhigt.
Ja,
das ist doch gut. Nein, also Herr Bosbach, was man, glaube ich, bei Ihnen ja sieht, Ihre Biografie ist ja auch ein Beispiel dafür, dass Bildungswege nicht geradlinig verlaufen müssen, denn Sie holten ja dann Ihr Abitur auch auf dem zweiten Bildungsweg nach.
Eigentlich wollte ich den Handel gar nicht verlassen, sondern ich wollte mich fortbilden. Ich hatte schon einen der größten Märkte in der Region Und ja, dann willst du das 40, 45 Jahre lang machen oder möchtest du mal im Handel eine Führungsposition außerhalb einer Filiale übernehmen? Und dafür gab es dann die Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt. Mhm. Damals hatte ich Kontakt zu Jura, erste Mal in meinem Leben, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Eigentlich möchtest du Jurist werden. Dafür hätte ich aber da musste ich damals noch das Vollabitur machen und auch noch Latein lernen. Das fällt einem mit Mitte 20 auch nicht mehr so leicht. Da freust du dich, wenn die Schwester Lateinlehrerin ist.
Ja. Ja, Sie haben das dann aber gut geschafft, denn Sie haben dann an der Uni Köln studiert, Rechtswissenschaften. Ja. Und dann, ich glaube, 1988 Ihr erstes und 1991 Ihr zweites Staatsexamen.
So war das. Meine Professoren hatten zwar teilweise die Auffassung vertreten, ich hätte ein Fernstudium absolviert, aber ich war auch in Vorlesungen. Also sollte uns jetzt einer aus der damaligen Zeit zuhören, ich war auch manchmal in der Uni.
Ja, das glauben wir Ihnen sofort. Hatten Sie denn damals jemals Angst zu scheitern?
Ja und nein, zu scheitern nicht, aber man hat natürlich einen gewissen Ehrgeiz. Man will ja jetzt nicht so mit Mühe und Not über die Runden kommen. Ja. Und meine Schwester hatte schon studiert. Also ich komme ja nicht aus einem wohlhabenden Haus. Ich glaube, meine Eltern hätten sich bedankt, wenn der Sohn jetzt auch noch studiert hätte. Es war mir vom ersten Tag an klar, du musst arbeiten gehen. Und damals war ja der Bundestag noch in Bonn, so eine halbe Stunde von Köln entfernt. Und das ließ sich gut vereinbaren, aber es war dann vor allen Dingen gegen Ende des Studiums zeitlich eine enorme Doppelbelastung. Mhm. Aber am Ende hat es gut geklappt.
Ja, und wenn Sie heute jungen Menschen begegnen, die glauben, mit Anfang 20 müsse der gesamte Lebensweg feststehen, was würden Sie ihnen sagen?
Bitte nicht festhalten an einer beruflichen Entscheidung, von der man nicht selber überzeugt ist. Also ich würde jetzt niemandem mit Anfang 60 raten, nochmal was komplett Neues zu machen. Aber wenn man sich einmal entschieden hat für eine bestimmte berufliche Laufbahn und stellt dann fest, nee, das ist doch nicht meins. Nichts ist schlimmer, als die nächsten Jahrzehnte mit schotternden Knien ins Büro oder auf die Baustelle zu gehen, wohin auch immer. Ruhig sagen, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich habe eine neue Idee und möchte es da gerne mal probieren. Diesen Mut sollte man haben und nicht denken, ich bin jetzt gescheitert. Nein, es hat mir immer geholfen, ob als Rechtsanwalt oder als Berufspolitiker. Ich bin jeden Tag, auch wenn es mal Ärger gab, wo nicht, gerne ins Büro gegangen. Das halte ich für eine wichtige Motivation.
Ja, lieber Herr Bosbach, Sie sind mit 21 Jahren in die CDU eingetreten. Wenn ich Sie damals gefragt hätte, möchten Sie einmal in den Deutschen Bundestag, was hätten Sie geantwortet?
Also, als ich in die CDU eingetreten bin, ohne jede Karriereplanung, das war der Wahlkampf 1972, die berühmte Willi-Wahl. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist die SPD stärkste Partei geworden, hat sich dann 4 Jahre später wieder komplett umgedreht. Mhm. Damals haben wir hier auf kommunaler Ebene Wahlkampf gemacht und sportlich veranlagt. War natürlich klar, wir wollen gewinnen.
Ja.
Nicht an, um Zweiter zu werden. Wir wollen gerne gewinnen. Haben den Wahlkreis auch wieder mit meinem Vorgänger zurückgeholt, mit einem tollen Ergebnis. Aber selber daran gedacht, Berufspolitiker zu werden, nein, das hat sich ein bisschen geändert, da ich ja über 10 Jahre als Referent für den hiesigen Abgeordneten tätig war. Und das weiß jeder, der Fußball spielt. Wenn du mal Kreisliga gespielt hast und hast die Chance, Bundesliga zu spielen, da sagst du nicht nein.
Na klar, und Sie waren ja auch viele Jahre Stadtrat in Bergisch Gladbach.
Ja, ich habe genau 23 Jahre Kommunalpolitik auf dem Buckel und auch 23 Jahre
Wahnsinn.
Bundespolitik. Vielleicht wäre ich auch heute noch im Rat meiner Heimatstadt, aber durch den Umzug von Bonn nach Berlin ließ sich das ja nicht mehr kombinieren.
Aber was Sie damals ja schon vor sich hatten, waren ganz andere Themen. Da ging es dann im Stadtrat wahrscheinlich um Bauvorhaben, Schulen, Vereine, Stadtentwicklung, Bürgeranliegen. Das sah ja dann später, als Sie in den Deutschen Bundestag gezogen sind, ganz anders aus.
Wenn Sie die sogenannte große Politik meinen, haben Sie recht. Aber die Verwurzelung im Wahlkreis vor Ort, die ist geblieben. Und ich habe immer die Bürgersprechstunden sehr, sehr ernst genommen. Und ich hatte jedenfalls in den letzten Jahren, als ich dann doch bekannter geworden bin, immer so etwa um die 20.000 Zuschriften im Jahr. Auch das habe ich sehr ernst genommen. Und den allergrößten Teil der Arbeit eines Abgeordneten siehst du nicht. Der ist absolut unsichtbar, weil auch unscheinbar ist. Und dieses dem Menschen zugewandt sein, auch ein einzelnes Anliegen ernst nehmen, das ist geblieben. Ansonsten haben Sie natürlich völlig recht, auf Bundesebene hast du ganz andere Themen als vor Ort.
Ja, hatten Sie damals ein politisches Vorbild?
Absolut, das war mein Vorgänger hier im Wahlkreis, Franz Heinrich Grey. Ich habe von dem unfassbar viel gelernt und ich habe auch danach nie mehr einen Politiker getroffen, der so bürgernah war wie er. Er war unter anderem auch Bürgermeister meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach eben, weil sich beides gut miteinander kombinieren ließ.
Ja, aber Kommunalpolitik bedeutet ja auch oft, der Nachbar klingelt dann am nächsten Morgen auch mal an der Haustür, wenn er Ihr Haus findet und sagt, Mensch, Herr Bosbach, da müssen wir mal reden. Hat Sie genau das auch geprägt?
Ja, das gehört aber mit dazu. Das musst du wissen, wenn du ein öffentliches Amt wahrnimmst oder nach einem öffentlichen Amt strebst, gehört das mit dazu. Das kannst du nicht verhindern.
Wie oft haben Sie denn zum Beispiel auf einem Sportplatz auch über die Welt diskutiert?
Im Grunde ganz, ganz wenig. Also ich glaube, dass die Menschen dann auch nicht dorthin gehen, um über Politik zu sprechen. Weil hier bin ich bekannt, ich habe selber Fußball gespielt und die Leute kennen mich, war auch am Sonntag beim ersten Spiel Regionalliga gegen Wattenscheid 09. Es ist kein einziges Wort über Politik gesprochen worden. Aber bei Auswärtsspielen ist es schwieriger, weil die Menschen doch überrascht sind, dass ein relativ bekannter Politiker plötzlich irgendwo in der vierten Liga am Zaun steht. Also da sind die Leute schon überrascht. Und dann neigen sie natürlich nach dem Motto, jetzt habe ich die Chance, jetzt. Oder wissen Sie, was schön ist? Im Urlaub. Im Urlaub ist der Klassiker folgender. Ach, Herr Bosbach, Sie haben Urlaub, ja? Sie möchten doch im Urlaub bestimmt nichts von Politik hören, ja? Dann eine muss ich Ihnen erzählen. Und dann weiß ich schon. Aber ich kann die Leute verstehen. Jetzt haben sie mal die Chance, einen am Wickel zu bekommen. Jetzt nehmen sie es auch wahr.
Ist alles gut. So ist es mit mir ja heute auch. Sie haben mich ja heute auch an der Backe, wie schon erwähnt. Und jetzt müssen Sie sich mit mir auch ein bisschen austauschen. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Waren Sie eigentlich, das habe ich jetzt nicht gefunden, zu Ihrer Zeit im Deutschen Bundestag auch im FC Bundestag mit engagiert?
Guter Mann. Ich habe 89 Spiele im FC Bundestag absolviert. Und sogar zwei Tore geschossen, wobei die Kollegen immer gesagt haben, ich hätte nicht geschossen, ich sei angeschossen worden und dadurch sei der Ball ins Tor gefallen. Ja. Ich habe viele Jahre im FC Bundestag verbracht, später dann nicht mehr, weil es zeitlich gar nicht mehr ging.
Ich hatte kürzlich, oder schon ein paar Wochen her, hatte ich Tim Klüssendorf bei mir zu Gast. Ja. Und der hat mir dann auch immer die schönsten Geschichten erzählt. Das ist ja da auch bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, egal ist, welcher Partei man im Deutschen Bundestag angehört oder welcher Fraktion. Da vergisst man dann für 90 Minuten oder zwei Stunden mal so ein bisschen die Politik.
Richtig, also es wird mal geflaxt, das ist doch völlig klar. Und beim Bier hinterher, da wird auch mal ein politisches Wort gesprochen. Aber ansonsten völlig egal. Ob du jetzt links bist oder rechts oder in der Mitte, also das spielt wirklich keine Rolle. Es sind auch tolle Freundschaften über Fraktionsgrenzen hinweg entstanden. Mhm. Und das kann man vielleicht so als Fußballer, als Sportler nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Wenn es mal zu einer politischen Auseinandersetzung kommt im Plenarsaal, wenn du mit dem Redner der anderen Partei mal Fußball gespielt hast, mal geduscht hast, einen Trinken warst, kannst du den gar nicht mehr so frontal angehen.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist wie so eine Wanderung auf einen Berg.
Ja,
man schmeißt so ein bisschen zusammen. Ja. Genau, so ist es. Also Politik wird ja heute oft auch als Machtspiel beschrieben. Wann haben Sie denn zum ersten Mal erlebt, dass Politik eigentlich etwas ganz anderes ist?
Eigentlich schon am ersten Tag, aus zwei Gründen. Du wirst als neuer Abgeordneter, jedenfalls war es bei mir so, sehr, sehr freundlich aufgenommen. Da wird auch gesagt, er wird auch nicht gesagt, also bitte erst mal hinten anstellen, du kannst dich in 5 Jahren mal wieder melden. Das war von Anfang an freundschaftlich und kameradschaftlich. Und das Zweite ist, was viele unterschätzen, nicht Talkshow, sondern Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also wenn man wirklich politisch Einfluss nehmen will. Da geht es um zwei Dinge. Erstmal die Konzentration auf verschiedene Themen. Du kannst nicht alles wissen.
Ja.
Aber wenn du dich auf bestimmte Themen konzentrierst, dann musst du auch fit sein, wenn du angesprochen wirst. Da muss man auch aussagekundig sein und da darf man keine allgemeinen Floskeln verwenden. Sie würden ja auch nicht zu einem Arzt gehen, der sagt, ich bin Orthopäde, Augenarzt, Geburtshilfe, mache ich alles. Da würden Sie auch sagen, oh, alles kann der gar nicht können. Und das Zweite ist, es ist ein jahrelanger Lernprozess. Man lernt jeden Tag dazu.
Ja, ich hatte vor einiger Zeit auch eine Astrologin bei mir zu Gast, Andrea Buchholz. Und die hat mir erzählt, dass sie sich nur von Ärzten operieren lässt, die an einem Mittwoch geboren wurden.
Ach du liebe Zeit. Nee,
wie ist das denn bei Ihnen?
Nach dem Geburt. Nee, ich frage das schon mal. Haben Sie das schon mal gemacht? Ja. Und hat sie ein Leben gegeben? Auch ja. Also gut, dann legen Sie mal los.
Ja, aber ja, das sind gute.
Vor allem im Krankenhaus haben die unangenehme Eigenschaft, mit mir immer über Gesundheitspolitik sprechen zu wollen.
Ja, das färbt schon ab. Das tut mir auch total leid. Aber Sie gelten eben auch als Politiker mit einem starken Wahlkreisbezug, denn Sie haben ja selbst während Ihrer Zeit als Vorsitzender des Innenausschusses schon regelmäßig auch Termine in Bergisch Gladbach und Umgebung natürlich wahrgenommen. Gab es denn da Schicksale, die Sie auch mit nach Hause genommen haben?
In der Bürgersprechstunde als Abgeordneter.
Zum Beispiel, ja.
Weniger als Anwalt. Also da nimmst du schon einige Fälle mit nach Hause, nicht im Sinne von Akten schleppen, sondern von Schicksalen teilen. Ja, und dann brauchst du beides, gute juristischen Sachverstand, aber du musst auch Abstand gewinnen.
Und
also da gibt es doch einiges, an wo ich geknabbert habe, ja.
Mhm. Wie haben Sie es denn geschafft, diesen Abstand zu gewinnen und zu halten? Gab es da etwas, was, also manch einer legt sich auf eine Yoga-Matte oder eine Akupressur-Matte oder keine Ahnung, macht Schlammcatchen. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie da immer so ein Hobby, das Ihnen so ein bisschen einen Ausgleich ermöglicht hat?
Das Auspowern, ja. Das Auspowern, dann kommst du gar nicht mehr zum Grübeln. Ich war jahrzehntelang ein begeisterter Tennisspieler, ich gehe gerne in die Sauna, ich streng mich gerne an, heute auf dem Golfplatz, immer die Frage, spielst du gut? Ich sage immer, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber wie jeder, der Golf spielt, weiß das, du spielst ja gegen dich selber. Wenn du andere Gedanken im Kopf hast, gibt das gar nichts. Dann triffst du mehr Bekannte als Bälle. Also da muss man sich ganz konzentrieren, aber nicht auf die beruflichen Probleme, sondern auf das Spiel.
Ja, Sie galten nie als besonders laut. Das ist das, was ich immer wieder höre, wenn man auch Ihren Namen hört oder anderen erzählt. Trotzdem haben Sie sich ja in all den Jahren Gehör verschafft. Kann man denn, lieber Herr Bosbach, Autorität lernen?
Ich weiß nicht, ob es Autorität ist. Ich glaube, es ist eher Authentizität. Das schönste Kompliment, was ich auch heute noch höre, bei ersten persönlichen Begegnungen, da sagt jeder Zweite, ach, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Sie sind ja genau so, wie ich immer geglaubt habe, dass Sie wäre. Ja, so, ich bin völlig normal. Oder wenn Paketbote kommen, ich mache die Tür auf, sind Sie nicht? Ja, ach, das ist aber nett, dass wir uns kennenlernen. Dann mit 2 Minuten die Lage der Welt erörtert und dann sagen viele, das ist aber nett, so habe ich auch geglaubt, dass Sie sind. Das finde ich ein schönes Kompliment.
Das ist es auch. Also Sie wurden ja auch über Parteigrenzen hinweg oft für Ihre ruhige, Ihre sachliche Art geschätzt. Wie oft wurden Sie denn, ich weiß gar nicht, gab es da mal schon die Heute-Show? Ich glaube schon im ZDF. Wie oft wurden Sie denn von der Heute-Show zum Beispiel belagert?
Keine Ahnung. Ich habe die Heute-Show einmal in meinem Leben gesehen. Und zwar dann, als ich selbst bei ihr zu Gast war. Sonst nicht. Ich bin überhaupt ein sehr sparsamer, also als ich im Studio war, bin ein sehr sparsamer Fernsehzuschauer, weil ich ja in der Regel abends gar nicht zu Hause bin.
Ja, das überrascht mich jetzt wirklich, da ich immer denke, Mensch, wenn man nochmal zu Hause ist, ist man froh, wenn man auch mal ein bisschen fernsehen kann. Das war bei Ihnen nie der Fall.
Also reizen können Sie mich immer mit Fußball.
Ja.
Und mit einem guten Tatort. Damit können Sie mich reizen. Aber nicht mit Politik. Ist ja genau umgekehrt, wie Sie vermuten, weil ich eben in 90% der Fälle von einer politischen Veranstaltung abends nach Hause komme, will ich nicht anschließend auch noch politische Diskussionen im Fernsehen verfolgen.
Ja, also auch das hat mir Tim Klüssendorf erzählt und auch der Kollege Felix Banatschak von den Grünen war ja bei mir und die haben mir das beide so ein bisschen bestätigt. Das war ja vor vielleicht 20 Jahren noch anders, da gab es noch nicht wirklich TikTok und Co. Da stand man vorne im Deutschen Bundestag, vorne an diesem Redepult und hat da irgendwie 10, 15 Minuten gesprochen und dann gab es eben irgendwelche Auszüge, die Journalisten wiedergegeben haben. Inzwischen ist es ja oft so, da sagen dann irgendwelche Berater, Büros, Mensch, da hast du einen Satz und dieser eine Satz, das ist der, den musst du ganz, ganz empört oder wie auch immer wiedergeben, der läuft super auf den Social-Media-Kanälen.
Ja, Genau so ist es.
Ja. Sind Sie froh, dass Sie das alles hinter sich lassen konnten, dass Sie da gar nicht mehr im Bundestag sind?
Eindeutig ja, weil ich weiß, welcher Wert heute gelegt wird auf Social Media, Außendarstellung, dass so schnell vergeht die Zeit. Das Smartphone gibt es ja erst seit 2005, 2006, also seit 20 Jahren. Jetzt kommt Opa erzählt vom Krieg. In Bonn gingen die Fraktionstüren auf und da standen 2, 3 Sender, 3, 4 Radiostationen, 10 Zeitungen. Das war's. Heute kannst du das alles mal 5 nehmen.
Ja.
Und es wird ja kein komplettes Menü mehr serviert. Es sind ja nur noch Häppchen.
Ja.
Und das macht die ganze Sache unübersichtlich und hektisch. Der Satz davor wird weggeschnitten, der Satz danach wird weggeschnitten. Deswegen gibt es auch die Regel, jeder Satz muss für sich selber stehen. Also bloß keine Erklärsätze. Aber manchmal muss man die Dinge erklären, um sie verständlich zu machen.
Ja, Sie haben einmal sinngemäß gesagt, lieber Herr Bosbach, dass Vertrauen das wichtigste Kapital eines Politikers ist. Wie verdient man sich denn dieses Vertrauen als Politiker?
Also im Wahlkreis durch Bürgernähe, durch Bodenständigkeit, durch Verlässlichkeit, durch die einfachen Tugenden des Lebens, ansonsten durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Ich habe in über 50 Jahren Politik viele Erfahrungen gesammelt, übrigens überwiegend positiv. Auf einige hätte ich auch gut verzichten können, aber überwiegend positiv. Und zu den positiven Erfahrungen gehört auch, die Leute schätzen eine klare Meinung, auch wenn sie nicht alles unterschreiben. Auch wenn sie vielleicht nicht jedes Argument teilen, aber sie lieben Klarheit.
Ja, kann denn ein Politiker Ihrer Meinung nach verlorenes Vertrauen überhaupt zurückgewinnen und ist da der Zug schon abgefahren?
Doch, das kann man, aber du kannst in 5 Minuten Vertrauen verlieren und da brauchst du Tage oder Wochen, um verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen, manchmal sogar Jahre. Deswegen, wenn man das Vertrauen verloren hat, dann wird's schwer.
Sie haben ja jahrzehntelang mit den prägenden Persönlichkeiten der Bundesrepublik zusammengearbeitet. Sie haben erlebt, den Machtwechsel erlebt von Helmut Kohl zu Angela Merkel, aber auch die tiefgreifenden Veränderungen innerhalb der CDU. Und Sie haben Wolfgang Schäuble erlebt, Friedrich Merz aus nächster Nähe. Was unterscheidet denn für Sie einen großen Politiker von einem erfolgreichen Politiker?
Euer Ehren, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also warum soll man nicht sogenannter großer Politiker sein und gleichzeitig auch erfolgreich? Das ist ja kein Gegensatz. Aber in den entscheidenden Momenten das Richtige zu tun, notfalls auch das Unpopuläre, wenn es notwendig ist, das macht einen guten Politiker aus.
Es gibt ja diesen Satz, große Politiker denken in Generationen, erfolgreiche Politiker oft nur bis zur nächsten Wahl. Aber das kann man ja auch aus der anderen Perspektive sehen. Wenn man nämlich Reformen angeht, wie es vielleicht auch Gerhard Schröder damals gemacht hat, dann kann man auch gar nicht so lange denken, denn so lange ist man dann gar nicht im Job. Man wird dann irgendwann abgewählt, weil es eben nicht so bequem vielleicht für die Bevölkerung ist. Was ist denn jetzt besser?
Also am besten ist es, und dadurch zeichnen sich, ich nenne das jetzt mal gute Politiker und gute Politik aus, dass man Entscheidungen trifft, die dem Wohl des Landes tatsächlich dienen, auch wenn die positiven Ergebnisse nicht unbedingt sichtbar werden, also sofort sichtbar werden. Nehmen Sie mal das Beispiel Gerhard Schröder. Wir, sprich Kanzlerin Angela Merkel und die Union, wir haben am Ende beim Regierungswechsel 2005 von diesen Reformen waren ja insgesamt 4 Pakete, 4 Hartz-Pakete. 2 sind von der Union mitgetragen worden, die beiden anderen nicht. Aber wir waren damals in einer ausgesprochen ökonomisch und arbeitsmarktpolitisch schwierigen Lage. Das hat uns geholfen, als Angela Merkel angetreten ist, hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose. Wer weiß das heute noch?
Ja.
Hätte Rot-Grün die Nerven behalten, und hätte es nicht vorgezogene Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen gegeben, ausgerufen von Franz Müntefering, sondern den regulären Wahltermin Herbst 2006, gut möglich, dass Gerhard Schröder noch einmal gewonnen hätte. Sie erinnern sich, wenn Sie fußballaffin sind, damals hatten wir das Sommermärchen, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, und wir hatten im Herbst 2006 innenpolitisch eine gesellschaftspolitisch völlig andere Stimmung als 1,5 Jahre zuvor.
Ja, das ist allerdings richtig, ja, das stimmt. Also Sie haben ja so viele politische Kolleginnen und Kollegen auch begleiten dürfen oder die durften Sie natürlich auch begleiten. Gab es denn da jemanden, der Ihnen menschlich besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also besonders in Erinnerung geblieben ist mir Otto Graf Lambsdorff. Will das jetzt nicht zu weit schildern, aber wir hatten damals ja 2 Jahre lang Verhandlungen geführt über die Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Und nach der ersten Runde gab es einen neuen Verhandlungsführer. Das war dann Otto Graf Lambsdorff von der FDP, ehemals Wirtschaftsminister. Und der hatte ja doch ein erhebliches körperliches Handicap. Nun muss man wissen, wir haben immer abwechselnd verhandelt in Washington, in Berlin, einmal auch in Warschau. Also einmal im Monat ging es immer hin und her. Dann haben sie den Zeitunterschied, dann haben sie den klimatischen Unterschied. Er war ja auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Also wie er das alles weggesteckt hat und wie großartig er diese Verhandlungen geführt hat, mit welcher juristischen, auch historischen Kenntnis. Also ich bin richtig Fan von Otto Graf Lambsdorff geworden. Und das verdanken wir ihm in erster Linie, dass diese Verhandlungen zu einem guten Abschluss gebracht wurden.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Haltung. Denn, lieber Herr Bosbach, Sie haben einmal gesagt, ich möchte morgens noch in den Spiegel schauen können. Gab es denn Entscheidungen, bei denen Sie wussten, wenn ich jetzt meinem Gewissen folge, wird mich das politisch etwas kosten?
Ja, natürlich, aber da schläfst du auch schlecht. Aber ich hätte viel schlechter geschlafen, wenn ich gegen meine Überzeugung gehandelt hätte. Also jetzt darf man es auch nicht übertreiben. Längst nicht jede Entscheidung ist auch eine Gewissensentscheidung.
Ja.
Also zum Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Kongo wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, oh, das ist aber jetzt für mich eine Gewissensentscheidung, da stimme ich nicht mit. Aber immer wenn die Fraktion oder Fraktionsspitze von mir verlangt hat, das Gegenteil von dem zu tun, was wir kurze Zeit vorher noch versprochen haben, hoch und heilig, da bin ich immer bockig geworden.
Ja, das ist ja auch gut so. Sie sind ja auch immer direkt gewählt worden, glaube ich.
Ja, 6-mal.
Wahnsinn, das muss man erst mal schaffen. Und Sie gehörten ja auch zu denen, die mehrfach eben gegen die Empfehlung der eigenen Fraktionsführung stimmte. Und ich glaube, solche Gewissensentscheidungen, die Sie schon erwähnt haben, die sind im Bundestag ja schon selten, weil sie oft auch persönliche und, naja, vielleicht auch so ein bisschen politische Konsequenzen haben für denjenigen.
Also wir wollen es nicht übertreiben. Ich gelte ja so ein bisschen als Quertreiber und viele hat mal geschrieben, der Quälgeist der Kanzlerin. Ich habe in 23 Jahren 6-mal nicht mit der Fraktion gestimmt. Oh. Also im Schnitt alle 6 Jahre. Oder alle 4 Jahre. Alle 4 Jahre. Also so schlimm ist es nicht.
Aber Sie gehörten zu den Politikern, die zum Beispiel 2015 den Eurohilfen für Griechenland und später auch der Flüchtlingspolitik von der lieben Frau Bundeskanzlerin Merkel öffentlich widersprachen.
Ja, das war allerdings ein bisschen früher. Eurokrise im Wahrheit eine Krise der südlichen Euro-Länder, war 2010, 2011. Und das war ein Paradigmenwechsel. Wir haben immer gesagt, Währungsunion ja, Haftungs- und Schuldenunion nein. Das sollte sich jetzt ändern. Habe ich gesagt, Leute, kann ich nicht mitmachen. Dem ersten Hilfspaket hatte ich ja zugestimmt, im Gegensatz zu anderen Kollegen. Dem ersten hatte ich zugestimmt, habe dann aber in der Fraktion gesagt, bevor das jetzt hier Schule macht, einem zweiten, einem dritten, einem dauerhaften werde ich nicht zustimmen. Und da haben alle mir signalisiert, alles gut, das war's jetzt. Wenn wir jetzt einmal ein Paket schnüren, dann wird's auch keine weiteren mehr geben. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ja. Dann kam ein paar Wochen später, kamen die weiteren Milliarden. Da habe ich gesagt, so, jetzt bleibt's bei dem, was ich gesagt habe. Ich sage jetzt auch nein.
Mhm. Wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen einem guten Kompromiss und dem Verrat vielleicht auch an den eigenen Überzeugungen?
Der Kompromiss selber ist gar nicht negativ. Wenn wir uns jetzt mal ehrlich machen, es schwingt immer bei dem Wort Kompromiss, schwingt immer so ein bisschen faul mit.
Ja.
Aber es mag faule Kompromisse geben. Ich könnte Ihnen auch ein Beispiel nennen, aber die meisten sind durchaus vernünftig. Also guter Kompromiss ist aus meiner Sicht immer, wenn man das Ziel zwar nicht erreichen kann, deswegen Kompromiss, aber dem Ziel ein Stückchen näher gekommen ist. Schlechter Kompromiss ist, wenn man das Gegenteil von dem tut oder tun muss, angeblich, was man eigentlich gar nicht möchte.
Gab es zu dieser Zeit, als Sie da viel in Berlin unterwegs waren, auch Momente, in denen Sie sich einsam gefühlt haben? Ich frage das, weil man das auch das ja immer wieder hört, politische Isolation gehört schon auch zu den Belastungen öffentlicher Ämter.
Nö, also das Gefühl der Einsamkeit hatte ich eigentlich nie. Also da ist nicht jeder mit jedem befreundet, aber es gibt auch und über Parteigrenzen hinweg Freundschaften, die den Namen verdienen. Und ein Freund hält zu dir, auch wenn er jetzt nicht jede Meinung teilt. Also ein ganz süßes Beispiel über den 1. Mai. war ich zusammen mit Stefan Meyer, CSU, MdB, Burkhard Lischka, ehemaliger SPD-Innenpolitischer Sprecher und meiner Wenigkeit in Griechenland unterwegs, haben wir in den Mai hinein gefeiert. Da kam jemand zu mir und sagte ganz konspirativ, aber Sie wissen schon, dass der in der SPD ist. Ja, wir im Ausschuss, wo ist jetzt das Problem?
Ne? Oh, herrlich.
Viele Leute offensichtlich glauben, die sind in verschiedenen Parteien, die müssen permanent Krach haben. Nee, muss man nicht.
Ja, ich glaube, bei Ihnen wäre es aber auch egal, auch fast egal gewesen, in welcher Partei Sie sind. Man hätte Sie, glaube ich, immer gewählt. Das ist doch schon das macht ja, glaube ich, auch einen sehr guten Politiker aus, wenn man die Nennung der Partei gar nicht mehr braucht, sondern die Person ja auch wählt.
Ja, ich hatte ja auch immer 10, 11, 12% mehr Erststimmen als Zweitstimmen. Das heißt, viele haben die Person Bosbach gewählt, aber leider nicht gleichzeitig auch meine Partei.
Ja.
Und für mich war es immer wichtig, niemand sollte sagen, er hat uns enttäuscht oder er hat uns betrogen. Das war mir immer wichtig, dass ich zu Hause sagen kann, Übereinstimmung von Wort und Tat, ich täusche niemanden und ich möchte auch niemanden enttäuschen.
Ja, das haben Sie auch nicht.
Das war mir wichtiger als von Angela Merkel, ja.
Ja, Sie waren ja deswegen auch viele Jahre Vorsitzender des Innenausschusses. Das ist ja ein sehr begehrtes Amt, auch im Deutschen Bundestag. Terrorismus, organisierte Kriminalität, innere Sicherheit, das sind Themen, mit denen sich die meisten Menschen gar nicht beschäftigen möchten. Verändert das den Blick auch auf die Welt?
Das verändert den Blick auf die Welt, aber es relativiert sich auch viel, wenn man weiß, bei allen Problemen, siehe jetzt der jüngste Anschlag CSD in Berlin, trotz allem gehört Deutschland zu den sichersten Ländern der Welt. Und ich habe wirklich schätzen gelernt, der enorme Ermittlungsaufwand, der von den Behörden getrieben wird. Das gilt übrigens nicht nur für die terroristische Bedrohung. Hier ist ja der Täter durch einen Schusswechsel ums Leben gekommen. Mhm. Jetzt geht es um Fragen wie, war er alleine, gab es Anstifter, gab es Gehilfen? Wo ist die Machete abgeblieben, mit der er auf Leute losgegangen sein soll? Gibt es möglicherweise Einflussnahme durch fremde Mächte? Gibt es vielleicht DNA-Spur und Fingerabdrücke in den Kraftfahrzeug, das jetzt als Tatmittel genutzt wurde und? Vor allen Dingen denken Sie mal an den Komplex NSU.
Ja.
Also wenn auch heute noch, wenn immer Vorwürfe gemacht, die Polizei hätte nicht alles getan, um die Sachverhalte aufzuklären. Also ich habe da ganz anderen Eindruck gewonnen.
Jetzt haben Sie ja die jüngsten Gewalttaten in Deutschland schon erwähnt. Da wird immer wieder intensiv natürlich danach über Sicherheit, über Migration, gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Ich habe oft den Eindruck, dass da auch Begriffe durcheinander geraten. Also manche setzen dann konservativ mit rechts gleich. Andere werfen Extremisten, Islamisten, Muslime in einen Topf. Wie gefährlich ist es denn für eine Demokratie, wenn wir diese Unterschiede irgendwann auch nicht mehr sauber benennen?
Das ist gefährlich. Denn ich nehme mal jetzt mal ihr erstes Begriffspaar.
Ja.
Konservativ, was hat das mit Recht zu tun? Konservativ finde ich einen schönen Brief des heiligen Apostels Paulus an die Thessalonicher. Prüfet alles und entscheidet euch für das Beste. Also nicht weil etwas neu ist, muss es unbedingt dem Traditionellen überlegen sein, sondern es muss sich als besser erst einmal erweisen. Und also klassisch rechts, jetzt mal begriffshistorisch hergeleitet. Ich bin konservativ, bin kein Reaktionär, ich bin Patriot, aber ich bin kein Nationalist. Also da trennen die Konservativen doch viele von Rechtsradikalen oder Rechtsextremisten. Aber Sie haben völlig recht, da wird heute heillos durcheinander geworfen.
Ja, das geht ja schon damit los, wenn Sie jetzt in Griechenland sind oder in Spanien, in anderen Ländern, dort läuft man durch Straßen, da hängen vielleicht auch Flaggen, spanische Flaggen und so weiter. Wenn Sie durch Deutschland fahren, laufen und da hängt irgendwo eine Deutschlandflagge, man hat ja das Gefühl, mein Gott, man muss sich schon dafür rechtfertigen, man könnte ja schon irgendwie rechtsradikal sein oder so eingeschätzt werden. Haben wir da vielleicht auch so ein bisschen diesen Nationalstolz verloren, ohne uns in eine gewisse Ecke drängen zu lassen?
Ja, jedenfalls in weiten Teilen des Landes, hier im ländlich-sittlichen Bereich vielleicht nicht, aber Antifa in Berlin, die sieht das völlig anders. Das haben wir ja auch wieder während der WM erlebt. Also vor allen Dingen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so viele Deutschlandflaggen gab wie bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 im eigenen Land.
Ja.
Und ich finde, das gehört zum Sport mit dazu. Du stehst begeistert hinter der eigenen Mannschaft, aber du hast auch Respekt vor der Leistung des sportlichen Kontrahenten. Und wir waren super Gastgeber. Also wir hätten ja die Italiener im Halbfinale auch schlagen können. Wir haben sie gewinnen lassen. Wir hatten die WM im eigenen Land. Wir wollten nicht unbedingt noch Weltmeister werden. Also wir haben uns richtig gut benommen.
Ja, da und lieber Herr Bosbach, wir haben uns damals gut benommen. Das wird vielleicht auch in Zukunft irgendwann der Fall wieder sein, wenn wir mal wieder Gastgeber sind einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Aber was mich auch noch interessiert, so zum Ende unserer heutigen Folge, Sie wirken ja bis heute erstaunlich humorvoll. Glauben Sie, dass Humor für Sie auch so ein Schutzschild wurde oder auch vielleicht eine Lebenseinstellung? Denn es gab ja bei Ihnen auch mal Zeiten, da ging es Ihnen vielleicht nicht ganz so gut.
Eindeutig ja. Ohne Humor hältest du in der Politik gar nicht aus. Nun darf man nicht Humor mit Albernheit verwechseln. Also von der ganzen Lebenseinstellung her bin ich der totale Rheinländer, aber von der Arbeitsauffassung her bin ich der 110-prozentige Preuße. Aber glauben Sie mir, vieles kannst du nur mit Humor oder mit Augenzwinkern ertragen.
Ja, und das darf ich auch sagen, Sie sind ja Großvater. Hat denn auch diese Rolle Ihren Blick auf die Welt so ein bisschen verändert?
Also Sie glauben ja gar nicht, wie gelassen Sie werden als Großeltern. Ja. Und von der Mama habe ich gelernt, von meiner Mutter, Eltern erziehen, Großeltern verwöhnen. Und ich kann nur sagen, dieses Prinzip setzen meine Frau und ich aber bis ins kleinste Detail durch. Also wir freuen uns immer, wenn die beiden Jungs kommen und das sind richtig wilde. Und es ist auch schön, wenn man dann so nach 3-4 Stunden anrufen kann, Victoria, also kannst die Jungs auch jetzt wieder abholen. Das ist auch nicht schön.
Sind Sie denn eher so ein strenger oder so ein nachsichtiger Großvater?
Nicht. Also ich glaube, meine Frau ist da strenger als ich. Ich lasse den Jungs so gut wie alles durchgehen. Und ich weiß ja noch, als meine Eltern noch gelebt haben, meine Töchter durften bei uns zu Hause im Garten alles, was wir als Kinder nicht durften. Also da wurde wirklich, ich will es nicht übertreiben, aber wirklich, der Rasen mit der Nagelschere gepflegt. Also die Blumen, also das war das Reich meiner Mutter. Wenn da nur ein Ball geflogen ist, dann gab es aber schon eine klare Ansprache nach dem Motto, warum hier, warum nicht auf der Straße. Als dann meine Töchter später, als sie noch kleiner waren, mit großer Freude die Bälle aus den Blumen geholt haben, war das alles kein Problem.
Ist Gelassenheit vielleicht auch der größte Luxus des Älterwerdens?
Ja, man hat so, ich will nicht sagen alles, aber doch vieles im Leben erlebt. Bei mir kam dann noch die Erkrankung dazu und dann habe ich, sage ich heute noch, gedacht, mein Gott, deine Sorgen möchte ich haben. Früher hätte ich mich vielleicht darüber aufgeregt, aber heute nicht mehr.
Also ich sage es Ihnen, wie es ist, lieber Herr Bosbach, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie noch da sind und dass wir Sie hoffentlich noch sehr, sehr lange an unserer Seite haben. Das habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon 2014 gesagt, dass wir uns das erste Mal begegnet sind. Es wird aber irgendwann Geschichtsbücher geben, vielleicht auch, die über politische Entscheidungen schreiben. Und woran sollen sich denn Ihre Enkel einmal erinnern, wenn es in 150 Jahren mal soweit ist, wenn Sie an Ihren Großvater denken?
Er war immer nett zu uns, er war freundlich. Wir haben auch das eine oder andere von ihm gelernt. Also ich brauche keine Straße, ich brauche kein Denkmal, ich brauche nicht mal eine Plakette irgendwo. Wenn die Leute sagen, das war ein guter, reicht mir völlig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also in diesem Sinne, lieber Herr Bosbach, wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, dass Sie weiterhin so viel Präsenz zeigen und wenn es im Privaten ist, vieles Gutes tun für Bergisch Gladbach und alle, die Ihnen wichtig sind und dass Sie vor allem ehrlich und weiterhin so konsequent zu sich selbst sind und Ihnen wünsche ich von Herzen alles, alles erdenklich Gute für die Zukunft.
Und ich bedanke mich für das sehr, sehr nette Gespräch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.